Es ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie können wir Klimaziele erreichen und damit unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage bewahren und gleichzeitig Wohlstand erwirtschaften? Um Lösungen wird mit viel Leidenschaft gerungen. Ob wir es schaffen, konstruktive Debatten darüber zu führen, welches die politischen Ziele und Wege für ein ökologisches Wirtschaften sind, das entscheidet am Ende auch über unsere Demokratie. Der Wirtschaftsatlas, Daten und Fakten der Transformation der Heinrich-Böll-Stiftung, veranschaulicht die Herausforderungen und Lösungsansätze.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast unseres Böll-Spezials zum Wirtschaftsatlas. In dieser Folge geht es um die Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit Europa und der Welt. Warum gelingt der Umbau der Wirtschaft hin zu mehr ökologischer und sozialer Verantwortung nur im internationalen Zusammenspiel? Das ist die Frage, die hier beantwortet wird. Mein Name ist Bettina Ritter. Schön, dass ihr zuhört.
Naja, am Ende des Tages sind wir ja alle in dieser Weltgemeinschaft darauf angewiesen, dass wir gemeinsam nachhaltig nach vorne schreiten.
Der Wirtschaftsjournalist Kaspar Domen.
Also um die Probleme zu lösen, die entweder uns direkt betreffen, weil wir in einer Megacity wohnen, die am Meer liegt und die kann ja in Bangladesch sein, genauso wie bei uns Hamburg oder New York. Oder weil uns das indirekt treffen wird, weil durch diese ganzen Geschehnisse zum Beispiel Migrationsbewegungen in riesigem Ausmaß in Gang gesetzt werden. Das heißt, an der Problemlösung kommt eigentlich keiner vorbei, wenn er sich eine bessere Welt vorstellen will. Und dazu gehört eben auch dieser wirtschaftliche Austausch.
Und der muss sozial und ökologisch fairer und nachhaltiger werden. Die Umsetzung aber ist nicht ganz einfach. Fangen wir in Deutschland an. Schon allein der Umbau der deutschen Wirtschaft ist eine besondere Herausforderung. Denn Deutschland gründet seinen Wohlstand zu großen Teilen auf Industrie und Mittelstand. Und die Produktionsprozesse hier sind oft geprägt durch den Verbrauch fossiler Energien. Schauen wir uns das deutsche Wirtschaftsmodell ein bisschen genauer an. Dabei hilft uns Michael Töne. Er ist geschäftsführender Direktor des FIFO, des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Uni Köln.
Einerseits zeichnet es sich dadurch aus, dass es im Gegensatz zu vielen anderen der fortgeschrittenen, reifen Industriegesellschaften tatsächlich noch viel Industrie hat. Das ist bei anderen Ländern, sowohl innerhalb der EU als auch, wenn wir das Vereinigte Königreich angucken, die Vereinigten Staaten, die haben so als Anteil an ihrer Wertschöpfung Industrie und verarbeitendes Handwerk nur noch 20%. Und bei uns sind das noch 30%, auch nicht wahnsinnig viel, aber doch zumindest also anderthalb mal so viel wie bei den anderen. Und diese Industrie ist eben auch der Kern dessen, was Deutschland als Exportnation ausmacht, weil tatsächlich sind wir in erster Linie Exporteure von Industrieprodukten. Deutsche Unternehmen exportieren in erster Linie Industrieprodukte und das sind Autos, andere Fahrzeuge, Maschinenbau, viel Chemie, Pharmazie und optische Geräte.
Unter allen Branchen, die die deutsche Wirtschaft ausmachen, fallen 30% der Wertschöpfung auf den sekundären Sektor, also die Industrie, verarbeitendes Gewerbe, Handwerk und Bau. In diesem Zweig arbeitet 1/4 aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auf den primären Sektor Landwirtschaft und Rohstoffgewinnung entfällt nur noch 1,2% der Wertschöpfung. Hier arbeiten etwa 500.000 Menschen in Deutschland. Etwa 70% der Wertschöpfung entfallen auf die Dienstleistungsbranche.
Das klingt erstmal natürlich nach wahnsinnig viel. Wie viele Dienstleistungen braucht man? Und das macht erst Sinn, wenn man sich etwas genauer anguckt. Und da ist man eben halt, hat man beim Handel, Verkehr, Gastgewerbe, also Restaurants, Kneipen und natürlich der ganze Einzelhandel, Großhandel auch, das sind so um die in der Wertschöpfung ungefähr 17%, Beschäftigte 22%. Da sieht man auch gleich, okay, da sind auch viele Leute, die keine so hohen Einkommen haben und dann vielleicht auch wegen der nicht so hohen Einkommen auch keinen so hohen Wertschöpfungsanteil haben können. Und dann verteilt sich da sehr viel noch auf tatsächlich auf Banken, Finanzmarkt, sogenannte Unternehmensdienstleistungen. Das geht vom Steuerberater bis hin natürlich zu der ausgelagerten Firma, die Reinigungsdienstleistungen erbringen. Und dann haben wir natürlich in den Dienstleistungen auch noch den Staat. Und der Staat über alle drei Ebenen, das heißt also kommunale Ebene, Länderebene, der Bund. Gerade die Kommunen und die Länder haben sehr, sehr viele von den staatlich Beschäftigten, Lehrerinnen und Lehrer an den Universitäten, in der Justiz, Finanzämter und das ganze Spektrum durch. Der Bund hat natürlich auch, der hat die Bundeswehr, sind ja auch eine Menge Beschäftigte. Und der Anteil der Wertschöpfung dessen, was der Staat macht, den kann man gar nicht so genau messen, weil der Staat ja seine Leistungen eigentlich kostenlos abgibt, die meisten.
Insgesamt wird die Wertschöpfung nur dort gemessen, wo eine Leistung bezahlt wird. Aber Wertschöpfungsketten sind längst international. Sie verbinden nicht nur Unternehmen und Branchen, sondern auch Länder und Regionen miteinander. Und das meiste Geld können Unternehmen am Anfang und Ende einer Wertschöpfungskette verdienen. Das heißt, Forschung, Entwicklung und Design, aber auch Marketing, Markenrechte und Vertrieb bleiben in Deutschland. Produziert und montiert wird in Ländern wie Bangladesch, Vietnam oder Marokko. Hier sind die Arbeits- und Lebenskosten niedriger. Die deutsche Wirtschaft profitiert von dieser Ungleichheit. Aber sie gerät trotzdem unter Druck. Durch den Klimawandel, die überalterte Bevölkerung, den daraus resultierenden Fachkräftemangel und die Digitalisierung.
Also Klimawandel ist tatsächlich so ein großes gemeinsames Thema auch für alle Wirtschaften. Das ist aber ökonomisch gesehen zum Teil natürlich Belastung, zum Teil aber auch Chance, weil natürlich auch gerade die Umweltschutz- und Klimaschutztechnologien sind wichtige Zukunftsmärkte. Da muss man jetzt nicht sagen, dass Deutschland da sich so besonders hervortut. Von daher ist da vielleicht auch wieder ein bisschen eine Herausforderung. Da tun sich auch Potenziale auf, beziehungsweise da gibt es eben halt auch gerade in den Bereichen, die Deutschland viel macht, im Fahrzeugbau, im Maschinenbau, gibt es auch ganz viele Dinge, mit denen man den Klimaschutz auch voranbringen kann.
Die Herausforderungen demografischer Wandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung gehen Hand in Hand, so Töne. Der Fachkräftemangel könne nicht allein über Einwanderung aufgefangen werden. Insofern sei es zwar eine Erleichterung für die deutsche Wirtschaft, dass einige Branchen durch künstliche Intelligenz unterstützt und somit weniger arbeitende Menschen gebraucht würden. Allerdings, der soziale Generationenvertrag sei durch den demografischen Wandel bereits jetzt in einer Schieflage, so der Wissenschaftler.
Der Bundeshaushalt zahlt jährlich 100 Milliarden Euro, also ein Gutteil des Bundeshaushaltes sind Zuschüsse in die Sozialversicherungen, um denn eben halt tatsächlich auch die weitere Belastung des Faktors Arbeit durch Sozialabgaben auch abzumildern, sodass wir auch da wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben können. Arbeit ist in Deutschland ohnehin schon nicht günstig, mit die höchsten Arbeitskosten insgesamt. Und das ist für so eine Wirtschaft, die ja immer beweisen muss, dass sie auch wirklich weiterhin wettbewerbsfähig ist, auch gerade gegenüber auch den Nachbarn, selbst gegenüber der Schweiz. Die sind in manchen Hinsicht manchmal günstiger als die Deutschen, schon trotz ihrer absurd hohen Löhne. Das wird dann tatsächlich in stärkerem Maße natürlich eine gesellschaftliche und eine politische Herausforderung, dass in einer Weise da die Generationen miteinander ins Gleichgewicht zu bringen, ohne dass eben halt eine Seite jetzt irgendwie nur in die Röhre gucken muss.
Soweit die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Wobei man sagen muss, dass es die deutsche Wirtschaft ja nicht isoliert gibt. Sie ist eng verwoben mit den europäischen Staaten und global vernetzt. Die Europäische Union und der europäische Binnenmarkt haben für die Mitgliedsländer wirtschaftlich viele Vorteile gebracht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genießen Freizügigkeit und für die Einfuhr von Waren muss kein Zoll gezahlt werden. Produkte können in anderen Ländern auf den Markt gebracht werden, ohne dass sie neu zugelassen werden müssen. Und durch die Einführung des Euros in den meisten Mitgliedsländern lassen sich Güter besser handeln, da die Wechselkursunterschiede wegfallen. Insgesamt also eigentlich nur Vorteile, meint Jürgen Mattes. Er ist beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln Leiter des Clusters Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte.
Also Nachteile gibt es, glaube ich, nicht besonders viele, weil der Binnenmarkt tatsächlich halt, glaube ich, in der Form einzigartig auf der Welt ist und freien Handel ermöglicht. im Bereich der Dienstleistungen würden wir uns eigentlich aus ökonomischer Sicht noch etwas mehr Dienstleistungsfreiheit wünschen. Da gab es Initiativen, das in den 2000er Jahren zu erreichen. Das ist auf protektionistische Widerstände gestoßen, weil Dienstleister, letztlich oft Selbstständige, dann aus Osteuropa in Westeuropa unterwegs waren, Metzger, die geschlachtet haben, der berühmte Plumber, also der Gas-Wasser-Heizungsmensch, der dann unterwegs war und letztlich dann billige angeboten hat. Das hat die Handwerkszunft in den westeuropäischen Ländern unter Druck gesetzt, weil die osteuropäischen Selbstständigen diese Produkte billiger angeboten haben.
Das wurde von einigen als unfaire Unterbietung angesehen. Vor allem die Briten stießen sich daran und benutzten dieses Argument für den Austritt aus der EU. Dahinter standen aber nicht wirtschaftliche Überlegungen, so Jürgen Mattes.
Der Brexit hat gezeigt, dass am Ende Politik wichtiger ist als Wirtschaft. Die politische Souveränität zurückzugewinnen, war das Hauptmotiv des Brexit und man war bereit, wirtschaftlichen Schaden hinzunehmen. Denn all das Positive, was ich gerade über den Binnenmarkt gesagt habe, vor allem im Bereich des Warenhandels eben, auch bei der Personenfreizügigkeit, auf das hat Großbritannien verzichtet, wollte teilweise die Einschränkung, auch die Einschränkung, dass europäische Arbeitnehmer etwa aus Osteuropa nach Großbritannien kommen und dort arbeiten, weil sie auch einen Unterbietungswettbewerb fürchteten, obwohl auf der anderen Seite jetzt Fachkräftemangel herrscht. Aber es hieß ja, we want to take back control. Das sozusagen war das große Motto des Rückgewinns der politischen Souveränität und lag daran, dass an manchen Stellen über den Binnenmarkt hinaus Brüssel vielleicht doch manchmal zu viele Regulierungsinitiativen aufsetzt und zu viel versucht zu bestimmen.
Der EU-Austritt hat sich allerdings negativ auf die britische Wirtschaft und den Handel ausgewirkt. Der deutsch-britische Außenhandel schrumpfte zwischen 2015 und 2021 um fast ein Viertel von 127 Milliarden Euro auf nur noch 97 Milliarden Euro. Großbritannien fiel von Rang 3 auf Rang 8 unserer wichtigsten Handelspartner. Die politische und wirtschaftliche Wichtigkeit der Europäischen Union ist in Deutschland unter den meisten demokratischen Parteien unumstritten. Trotzdem ist zu viel Regulierung aus Brüssel auch hierzulande Thema der öffentlichen Diskussion. Aber ein Austritt aus der EU nach britischem Vorbild wäre für Deutschland wirtschaftlich verheerend, so Mattes. Mehr als die Hälfte aller Exporte Deutschlands geht an andere EU-Länder. Aber es gibt noch weitere Gründe.
Wir brauchen Brüssel, weil wir als Europäer nur mit einer einheitlichen Stimme gegenüber China und den USA an Gewicht behalten werden. Und wir brauchen Brüssel auch für andere Themen. Wir sprechen über europäische Verteidigung in dem neuen Umfeld, wo ein potenzieller US-Präsident Donald Trump möglicherweise nicht mehr so zur NATO steht, wie er es angedeutet hat. Und wir uns stärker selber verteidigen müssen. Das machen wir besser sozusagen gemeinsam, weil Verteidigung ein öffentliches Gut ist. Und genauso gilt es bei vielen anderen Themen, bei Energie, Verkehrsinfrastruktur, die natürlich sowieso grenzüberschreitend aufgestellt ist. Aber es gilt natürlich auch bei der Bekämpfung des Klimawandels und beim Green Deal, denn das ist auch etwas, was richtigerweise auf der europäischen Ebene angesiedelt ist, insbesondere mit dem europäischen Emissionshandel, der ein wichtige Kernsäule der Bekämpfung des Klimawandels ist.
Der European Green Deal ist die Vereinbarung der EU-Mitgliedstaaten über den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Die Staaten haben sich verpflichtet, bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen und ihr Wachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln. Die Instrumente, unter anderem die CO2-Bepreisung und das Verbot des Verbrennungsmotors.
Klimaschutz genauso wie Umweltschutz ist etwas, wo der Markt grundsätzlich versagt, weswegen der Staat eingreifen muss. Das heißt, es gibt externe Effekte, also sprich, wenn wir die Umwelt verschmutzen, dann können wir das in vielen Bereichen, wenn es keine Regulierung gäbe und keine CO2-Preise, keine Emissionshandel, dann könnten wir das sozusagen kostenfrei tun und deswegen würden wir zu viel die Umwelt verschmutzen. Das heißt, es muss, also dieser Effekt einer Umweltverschmutzung des Einzelnen, der muss quasi im Preissystem auftauchen, würden die Ökonomen sagen. Deswegen muss man es teurer machen, weil wir diese externen oder negativen externen Effekte haben, schaden wir, wenn man so will, der gesamten Wirtschaft. Und deswegen muss der Staat da eingreifen und die externen Effekte internalisieren, sagen wir Ökonomen. Eben indem man beispielsweise den Schaden, den ein Einzelner verursacht, ihm versucht zuzurechnen. Beim Klimaschutz geht es darum, dass man sagt, dann muss halt das eine CO2-Emission was kosten, damit entsprechend weniger CO2 emittiert wird.
Die Schwierigkeit, die positiven Effekte für die Wirtschaft stellen sich erst langfristig ein. Kurzfristig wird es erst einmal teurer.
Je teurer es wird, je mehr noch zusätzlich reguliert wird und Anpassungsdruck entsteht, das schafft natürlich auch Anpassungskosten, desto mehr wird die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, also Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Das wäre dann kein Problem, wenn überall auf der Welt genauso vorgegangen wird. Eben auch CO2-Preise erhoben werden, auch Regulierungen sozusagen angewendet und oktroyiert werden, die entsprechend auch die Industrie in China, die Industrie in den USA, in vielen anderen unseren Partnerländern entsprechend dazu bringt, zu höheren Kosten produzieren zu müssen, wenn sie klimaschutzschädliche oder klimaschädliche Aktivitäten ausführen. Das tun die anderen aber nur begrenzt. China fängt langsam an mit Klimaschutz, baut immer noch sehr viele Kohlekraftwerke noch dazu, auch wenn erneuerbare Energien ausgebaut werden. Die USA haben jetzt auch auf eine Politik gegen den Klimawandel gesetzt, also auf mehr Klimaschutz im Rahmen des US Inflation Reduction Act. Sie tun das aber weniger über höhere Kosten als über Subventionen, also über finanzielle Anreize. Und insoweit sind wir in einer Welt, wo wir mit unserem Ziel, Vorreiter und Vorbild zu sein für internationalen Klimaschutz, das Problem haben, dass wenn die anderen nicht mitziehen, und das tun sie bis jetzt nur sehr eingeschränkt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie untergraben.
Um diese Länder mit ins Boot zu holen für die Transformation, hat sich die EU auf das Lieferkettengesetz geeinigt. Dazu später mehr. Fakt ist, Deutschland ist auf die internationale Zusammenarbeit angewiesen. Der Import und Export sind das A und O des deutschen Geschäftsmodells, sagt Galina Kulew-Schäfer. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Köln und Senior Economist am Institut der Deutschen Wirtschaft. Dabei geht es vor allem um die Vermarktung deutscher Produkte im Ausland und die Beschaffung von Vorprodukten aus dem Ausland.
Wenn wir ganz konkret auf den Export schauen, dann wissen wir aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive, dass ungefähr jeder vierte Arbeitsplatz am Export hängt in Deutschland. Das sind direkt und indirekt betroffene Arbeitsplätze, die dadurch gesichert werden, dass die deutschen Unternehmen im Ausland ihre Produkte vermarkten können. Und ganz allgemein, wenn wir Deutschland im internationalen Vergleich betrachten, da sehen wir, dass keine andere Industrie Nation unter den G20-Ländern so viel mit der Außenwelt handelt wie Deutschland. Das ist ein Vorteil, der der deutschen Wirtschaft nicht nur hilft im Hinblick auf die Spezialisierung, sondern das sichert auch den Wohlstand in Deutschland. Und das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr schnell entwickelt. Also während wir in den Jahren 1970 bis 1990 ungefähr 15-23% der Exporte am Bruttoinlandsprodukt hatten, ist dieser Wert aktuell auf über 50% gestiegen. Und das zeigt eben, wie wichtig der Export für die deutsche Wirtschaft ist.
Im Jahr 2022 exportierte Deutschland Waren und Dienstleistungen im Wert von 2 Billionen Euro und somit 11-mal so viel wie vor 50 Jahren in preisbereinigter Rechnung. Maschinenbau, Fahrzeugbau und chemische Produkte sind die Top 3, die Deutschland exportiert. Die Top-Zielländer, gemessen am Exportumsatz, sind die USA, China und Frankreich. Aber auch der Import ist wichtig für Deutschland.
Ja, damit wir so viel exportieren können, müssen wir ja auch importieren. Und auch da ist es so, dass wir hauptsächlich Produkte der Automobilindustrie, des Maschinenbaus, der chemischen Industrie und der Pharmaindustrie importieren, was von dem sogenannten intraindustriellen Handel zeugt. Deutschland handelt sehr viel innerhalb von einzelnen Industrien. Wir exportieren Autos und importieren Autos, aber auch Bauteile für diese Autos. Wir exportieren sehr viele Vorprodukte, sehr viele Bauteile, sehr viele Rohstoffe. Mehr als die Hälfte der deutschen Warenimporte entfallen auf diese Vorprodukte, was in anderen Ländern dann entsprechend auch Wirtschaftswachstum generiert und auch Arbeitsplätze.
Im Jahr 2022 machten die deutschen Waren- und Dienstleistungsimporte 49% des Bruttoinlandsproduktes aus. Dabei handelte es sich beispielsweise um Textilien aus Südostasien, Kakao aus Ghana, Halbleiter aus Südkorea oder Mobiltelefone aus China.
auszunutzen. Das schafft aber auch Abhängigkeiten. Und das können wir eben bei einzelnen Produkten beobachten. Sehr große Abhängigkeiten bestehen, insbesondere von China. Gerade Seltenerdemetalle kommen zu mehr als 80% aus China, Magnesium fast zu 50%. Datenverarbeitungsgeräte, Mobiltelefone, das sind Produkte, bei denen eine relativ hohe Abhängigkeit von China besteht. Und ganz allgemein hatten wir zuletzt in einer Studie für Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass bei fast 60% der Produkte, bei denen eine hohe Abhängigkeit vom Ausland besteht, dass diese Abhängigkeit eben von China ist.
Besonders interessant, auf China ist Deutschland besonders angewiesen, wenn es um den Bau umweltfreundlicher Technologien geht, die bei der Transformation unabdingbar sind. Seltene Erden aus China werden nämlich in Photovoltaik verbaut oder in Batterien für Elektroautos. Das Problem, viele Länder, mit denen Deutschland zusammenarbeitet, haben weit weniger Auflagen, was Umwelt- und Ressourcenverträglichkeit angeht. Um diese Länder beim Thema nachhaltige Wirtschaft an Bord zu holen, hat sich die EU im März auf das Lieferkettengesetz geeinigt. Deutschland hat es bereits seit einem Jahr.
Ja, das Lieferkettengesetz hat ja im Grunde eine lange Geschichte. Also die globale Wirtschaft hat so ab dem Ende der 80er Jahre so einen Schub bekommen. Damals kam China auf den Weltmarkt, damals öffneten sich die ost- und mitteleuropäischen Länder. Der Systemwettbewerb zwischen Ost und West fiel weg. Also es gab auf einmal einen riesigen Globalisierungsschub. Und dann hat man eine Menge Regeln gemacht, die das Wirtschaften erleichtert haben. Aber man hat eigentlich keine Regeln gemacht, die dafür sorgen, dass es auch den Menschen, die in diesen Wirtschaftsketten arbeiten, besser geht.
Das sei aus verschiedenen Gründen immer wieder gescheitert, sagt der Wirtschaftsjournalist Kaspar Domen. Die Vereinten Nationen unternahmen 2011 dann einen weiteren Versuch. Sie verabschiedeten im Menschenrechtsrat die sogenannten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.
Die sahen eben erstmals vor, dass Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, also die dann, weiß ich nicht, Textilien in Bangladesch oder Autoteile in Pakistan herstellen lassen, auch eine gewisse Verantwortung dafür haben, wie es um die Menschen und Rechte in diesen Lieferketten aussieht. Und darauf beruhen am Ende des Tages verschiedene Lieferkettengesetze. Also es gibt unterschiedlichste Gesetze. Die USA haben eins gegen moderne Zwangsarbeit erlassen, was wichtig ist in China. Frankreich hat ein solches Gesetz, Deutschland eben auch, seit Anfang 2023.
Da das Gesetz noch jung ist, kann man noch keine Schlüsse daraus ziehen, wie viel es für Menschen und Umwelt gebracht hat. Langfristig soll es dazu führen, Menschenrechte durchzusetzen, auch in Ländern wie China, Ressourcen zu schonen und umweltverträglich zu produzieren und zu handeln. WirtschaftswissenschaftlerInnen wie Galina Kulev-Schäfer weisen aber auch auf die wirtschaftlichen Risiken hin.
Die Umsetzung des Gesetzes ist mit hohen Kosten verbunden. Das Risikomanagement, was dafür betrieben werden muss, bringt hohe Kosten für die Unternehmen mit. Und gerade in den Ländern, in denen es schwierig ist, die Lieferkette weiter zu verfolgen, also die mehreren Stufen der Lieferketten, gerade da sind die Kosten der Umsetzung besonders hoch. Und das sind in der Regel Entwicklungsländer mit schwierigen Strukturen, Entwicklungsländern mit Governance-Problemen. Und wenn unsere Unternehmen sich aufgrund der hohen Umsetzungskosten für das Gesetz sich aus diesen Ländern zurückziehen, dann ist nichts in Sachen Nachhaltigkeit gewonnen, denn dann würden die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind, vernichtet und dann wird nur noch Platz gemacht für die Konkurrenz aus anderen Ländern.
Ja, was bringt das jetzt im Verhältnis zu einem Land wie China? Da kann man einerseits jetzt sehen, es gibt große deutsche Unternehmen, also BASF zieht sich gerade aus der Region Xinjiang zurück, wo China eben massiv die Minderheit der Uiguren verfolgt. VW steht unter Druck, das Gleiche zu tun. Und das hat sicher ein Stück weit auch etwas mit diesem Lieferkettengesetz zu tun, was nämlich dafür sorgt, dass solche Verhältnisse bei Zulieferern von oder auch in Werken von deutschen Unternehmen im Ausland stärker in den Fokus rücken.
China, so Kaspar Domen, wird die Auflagen des Lieferkettengesetzes nur akzeptieren, wenn es selbst davon profitiert. Wirksamer wird es wahrscheinlich bei Ländern sein, die wirtschaftlich abhängiger von Deutschland und der EU sind und wirtschaftlich nicht so stark sind wie China. Ein Anreiz für diese Länder, bei den Bedingungen des Lieferkettengesetzes mitzumachen, wäre, mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu kreieren, schlägt Kaspar Domen vor.
Wenn man stärker eben dahin kommt, zu sagen, wir bauen eben in Marokko oder in Namibia, wird nicht nur künftig der Wasserstoff produziert, den wir hier brauchen, damit wir unsere Industrieprozesse grün umwandeln können, sondern dann sagen wir auch, dann macht es doch auch Sinn, bestimmte industrielle Tätigkeiten, die Herstellung eben, weiß ich nicht, von Ammoniak oder anderen Dingen, die hier die Chemieindustrie braucht oder andere, auch gleich doch zu lassen und da auch mehr Weiterverarbeitung zu lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir ein Stück Wohlstand abgeben, aber wir geben diesen Wohlstand eben auch ab, damit wir uns insgesamt gesehen besser entwickeln werden, weil so wird dann ja auch der Schuh draus, wenn Menschen auch über ein höheres Einkommen verfügen. Das gilt ja nicht nur bei uns, sondern das gilt auch in Marokko, Namibia oder sonst wo. Kaufen die auch wiederum mehr Produkte und das führt am Ende des Tages auch dazu, dass auch Europa davon wirtschaftlich profitieren kann. Das ist eigentlich der Sinn von Arbeitsteilung im 21. Jahrhundert unter Einbehaltung der sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen, die wir akzeptieren und umsetzen müssen, weil die Menschheit sonst untergeht.
Das war der zweite Teil unserer Podcast-Serie zum Wirtschaftsatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. In dieser Folge habt ihr gehört, warum der Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit nur im globalen Zusammenspiel geht. Im dritten Teil geht es darum, warum die Energiewende das Fundament für soziales und ökologisches Wirtschaften ist. Den Wirtschaftsatlas könnt ihr übrigens auf den Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung runterladen. Wir haben einen Link dazu in den Shownotes. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.